Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute begrüße ich einen Gast im PR-Journal-Podcast-Interview, auf den ich mich sehr freue. Er ist ein renommierter Vertreter der Agenturwelt, der bereits seit 23 Jahren für seinen Arbeitgeber tätig ist, bald 14 Jahre davon schon als CEO. Zuletzt gab es viele Schlagzeilen über seine Agentur. Ende des vergangenen Jahres wurde sie zur Agentur des Jahres 2023 gekürt. Zu Beginn des Jahres 2024 zeigte er als CEO klare Kante und ordnete an, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter harte Distanz zur AfD waren. Und in den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass seine Agentur die PR-Beratung des Essener Medienhauses Korrektiv übernimmt, dass mit der Veröffentlichung des sogenannten Geheimplans gegen Deutschland die ganze Republik wachgerüttelt hat. Das alles sorgt aktuell für viel Wirbel und Aufregung. Aufregung, wirklich? Ich werde ihn das fragen. Sehr herzlich begrüße ich Vigan Salazar, den CEO von MSL Germany, im Podcast-Interview des Monats.
Herr Dillmann, es freut mich sehr, dass wir uns heute zu diesem Thema treffen und ich freue mich auf unsere Unterhaltung.
Sehr gerne. Ja, schön, dass Sie trotz der vielen Themen, in die Sie offensichtlich eingebunden sind, die Zeit für die Hörerinnen und Hörer des PR-Journals gefunden haben. Es gibt ja tatsächlich viel zu besprechen. Steigen wir also gleich mit den aktuellen Themen ein. Wie kam es zum Mandat für das Medienhaus Korrektiv und was genau ist Ihre Aufgabe?
Ich wurde angefragt von dem Publisher David Schraven, den ich auch seit einigen Jahren schon kenne und zu diversen Themen auch schon mal ausgetauscht haben. Und er fragte mich, ob wir beim Thema Litigation Kommunikation, also auch die Abwehr gegenüber auch anwaltlichen oder gerichtlichen Themen auch helfen können, was wir tun und in vielen Fällen auch machen. Und da haben wir uns relativ schnell dann darauf geeinigt, dass wir das zusammen und gerne machen.
Das machen Sie ja nicht ganz alleine. Der Presse war ja zu entnehmen, dass Sie dann auch mit der Kanzlei JBB Rechtsanwälte zusammenarbeiten. Gibt es da eine scharfe Trennlinie?
Absolut. Wir sind ja gar keine Anwälte und unser Metier ist nach wie vor die Kommunikation. Und aber es ist ja ein, wie viele Themen, die auch vor Gericht verhandelt werden, gibt es ja auch eine Bühne, die auch nicht im Gerichtssaal ist, sondern in der Medienwelt. Und da zu navigieren ist unsere Aufgabe. Und das machen wir in solchen Mandaten auch immer klar, dass wir natürlich ein Grundverständnis davon haben, von den Abläufen, aber die rechtliche Seite der Beratung und auch die rechtliche Würdigung von Themen natürlich den Anwälten obliegt.
Können Sie denn andeuten, Sie haben jetzt schon gesagt, Litigation PR, was das Ziel der Zusammenarbeit ist? Was will Korrektiv dann letztendlich mit Ihrer Hilfe erreichen?
Ich würde das einfach wiederholen, was Korrektiv auch bereits auch gesagt hatte, denn besonders viel äußere ich mich ja nicht zu Mandaten, aber was so presseöffentlich dann auch schon gesagt wurde, kann man ja auch durchaus nochmal referieren. Also es sind manche Themen, die innerhalb ihrer Berichterstattung von Anwälten oder von interessierter Seite verklagt worden. Und da sind einige Punkte auch verhandelt worden. Und das ist natürlich für egal welches Verlagshaus und auch für das Medienhaus auch Neuland gewesen. Und da ist es gut, wenn man auch erfahrene Beraterinnen und Berater hat, die dabei helfen. Also es geht um eine reine defensive Thematik. Das ist jetzt auch so, es gibt eine Berichterstattung, die man auch auf Basis der eigenen Quellen auch vollzogen hat. Aber die wird, sobald die gerichtlich angegriffen wird, ist das die Aufgabe der Anwälte, da die Argumentation zu widerlegen, aber auch unsere Aufgabe, weil das, wie ich schon sagte, auf einer anderen Bühne oder auf einem anderen Spielfeld auch ausgetragen wird, nämlich in dem der Öffentlichkeit, da auch zur Verteidigung der Reputation, aber auch zur Verteidigung einfach der Arbeit dazu helfen.
Sie machen das persönlich in Zusammenarbeit mit Ihrem Kollegen und Partner Marco Vollmer?
Ja, das tun wir zu zweit.
Ja, schon jetzt, also wenige Tage nach Beginn der Zusammenarbeit, gibt es schon mal mächtig Wirbel um das Mandat für Korrektiv, denn mit Ihrer Agentur MSL stehen Sie nun selbst auch im Blickpunkt, insbesondere die Gegner von Korrektiv, also jene Personen, die in Potsdam bei diesem ominösen Treffen versammelt waren, versuchen nun auch, kann man, glaube ich, so sagen, Sie zu diskreditieren und greifen Sie auch persönlich an. In einer Veröffentlichung der Plattform News, also deren Geschäftsführer der Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt ist, wird das ausführlich ausgerollt. Das MSL-Personal wird in diesem Beitrag von News als ein Milieu dargestellt, das eben eine Nähe zu ehemaligen Regierungsparteien aufweist. Und im weiteren Text wird dann letztendlich darauf abgehoben, dass ihr Honorar letztendlich aus Steuergeldern finanziert werde, weil Korrektiv ja unter anderem von Spenden und staatlichen Zuschüssen für Projekte unter anderem aus dem Familienministerium, aus dem Bildungsministerium, der Staatsbeauftragten für Kultur, der Staatskanzlei NRW finanziert wird. Wie gehen Sie damit um? Weil der Versuch ist ja eindeutig, dass man Korrektiv diskreditieren möchte und gleichzeitig MSL mit.
Ein Artikel wie den kann man einfach stehen lassen. Wir kommentieren den nicht. Zutreffend ist sicherlich, dass ich Mitglied der CDU bin seit 1989, aber das ist auch nichts Neues. Aber ansonsten lassen wir den Artikel einfach so stehen wie ein paar andere Artikel auch.
Gut, dann nehme ich das mal so zur Kenntnis frage dann aber, inwieweit dazu beigetragen hat, dass Sie dieses Mandat bekommen haben, dass Sie selbst ja Anfang des Jahres, also vor rund einem Monat, für Ihre Agentur eine Policy zum Umgang mit der AfD festgelegt haben. Sie haben damals gesagt, im Rahmen der Tätigkeit, ich muss das mal zitieren, im Rahmen der Tätigkeit als registrierte Interessenvertreterin oder registrierter Interessenvertreter ist es den Mitarbeitenden der MSL Group Germany untersagt, im Auftrag unserer Kunden proaktive Ansprachen an Abgeordnete, Abgeordnetenmitarbeiter oder Funktionsträger der Partei AfD zu richten. Dies gilt insbesondere für proaktive Terminanfragen und Einladungen zu Stakeholder-Events. Warum haben Sie das gemacht oder auch warum war das nötig?
Das haben wir aus einem einfachen Grund gemacht, weil es irgendwie anstand. Also es stand deswegen an, weil wir ein Online-Event, eine Diskussion zu dem Thema gemacht haben und alle Diskussionen irgendwie zusammenflossen in den Monaten vorher. Und ich hatte ehrlich gesagt bis dahin die Haltung vertreten, brauchen wir nicht, weil die AfD irrelevant ist für den parlamentarischen Prozess.
Ne, weil ist das so? Ist
absolut.
Das so, dass sie irrelevant sind?
Absolut. Für den, zumindest für den gesetzgeberischen Prozess spielen die keine Rolle. Also wenn ich jetzt im Lobbyistischen arbeite, ergibt es keinen Sinn, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, weil da geht es darum, wenn es jetzt um ein, im energiepolitischen oder im digitalpolitischen Bereich eine Maßnahme geht, da spricht man mit den Regierungsparteien, vielleicht mit den Unionsparteien oder wenn im Bundesrat oder in den Ländern vertretene Parteien, aber es ergibt keinen Sinn oder ist vielleicht sogar, wenn man strategisch betrachtet, kontraproduktiv, wenn die AfD die Position des Unternehmens aufnimmt und auch nach vorne bringt. Deswegen hatte ich eine Zeit sehr lange gesagt, das ist jetzt nicht die Debatte steht jetzt nicht an, man braucht es nicht. Aber ich hatte in der Diskussion mit meinem Kollegen Peter Senderowitsch, der dieses Event mit mir vorbereitet hat, hat er mich doch sehr stark, sagen, das ist ja gut, wenn man gute Mitarbeiter hat, die da auch einen sehr stark herausfordern und sagen, ich finde das nicht richtig, wir müssten das irgendwie anders machen. Und da haben wir wirklich bestimmt eine Stunde diskutiert und danach bin ich zu der Überzeugung gekommen, wir müssen da etwas machen, weil es mag so sein, dass sie keine Rolle spielen und das ist strategisch keinen Sinn ergibt. Aber vielleicht kommen Kunden darauf, dass man es trotzdem machen muss. Oder vielleicht aus einer Sorge heraus, die könnten an einer anderen Regierung, an einer künftigen Regierung beteiligt sein. Also Sorge, die ich persönlich nicht teile. Aber da kam auch die Idee raus zu sagen, einerseits als Statement nach außen, sozusagen zu sagen, okay, wir wollen damit und mit denen auch nichts zu tun haben. Aber auch um uns
In dem Verdacht stand MSL Germany aber ja sowieso nicht.
Nein, sowieso nicht. Nein, aber manchmal muss man ja Sachen auch ansprechen und auch mit Politikern sprechen. Und man könnte ja auch sich auf den Standpunkt setzen, man muss neutral mit allen Parteien sprechen. Das war ja, wenn man den Vergleich jetzt zieht zur Linkspartei, ne, bei der Linkspartei war es relativ einfach von Unternehmensseite, weil man sagen konnte, egal, ob man sie einlädt oder nicht, die wollen jetzt eh nicht zu Veranstaltungen jetzt sagen wir von großen global tätigen Unternehmen gehen. Bei der AfD war das von Anfang ein bisschen anders, weswegen man auch schon andere Strategien fahren musste. Am Ende hat es auch eine immunisierende Wirkung. Also indem wir sagen, sinngemäß, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untersagen, im lobbyistischen Kontext proaktiv Kontakt aufzunehmen mit der AfD, werden wir auch für solche Sachen nicht angefragt. Denn es kann natürlich sein, dass auch Unternehmen genau das vorhaben, weil sie halt irgendwie Sorge haben oder neugierig sind oder sonst wie. Und dass wir das klare Signal setzen, dafür sind wir nicht zu haben. Das ist jetzt nicht unser... Wir haben überwältigendes Feedback, gutes Feedback, sehr gutes Feedback von unseren Kunden bekommen. Also das hatte ich zwar so erwartet, aber es war trotzdem schön, das zu bekommen. Und es ist auch, glaube ich, auch intern wichtig gewesen, auch so ein Signal zu setzen, weil auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch das Gefühl haben, dieser Druck ist gerade da. Ne? Das Thema steht auf der Agenda. Wir müssen uns dazu verhalten. Ne? Wie gesagt, vorher stand es nicht wirklich auf der Agenda, beziehungsweise man konnte es immer abtun und sagen, hey, bringt doch eh nichts, mit denen zu sprechen. Also man kann das auch rein funktional betrachten. Aber es war jetzt an der Zeit, auch jenseits der rein funktionalen Betrachtung des Themas, auch einmal klar zu artikulieren, erstens, wo man steht, wobei das, man kann darüber debattieren, welche Relevanz das hat, wo man steht. Aber ich glaube, das war für die Mitarbeiterschaft sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Aber auch gleichzeitig innerhalb der, auch vorzubauen, denn wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen. Es wird im Public Affairs Bereich muss man natürlich auch immer vorbereiten. Man analysiert die Wahlprogramme. Manchmal geht man auf die Parteien auch vorher zu, während die schon an ihrem Wahlprogramm arbeitet und bietet quasi Themen an und sagt, okay, diese Themen stehen in der nächsten Legislaturperiode an. Das ist meine Position, also von der Unternehmensseite. Also jetzt weiß natürlich jeder, dass die Ansprache der AfD vor der Wahl mit uns jetzt nicht zu machen ist. Vielleicht gibt es Konkurrenten, die das tun. Da wünsche ich dann viel Spaß und viel Erfolg, wer auch immer das macht. Nee, viel Erfolg nicht, aber viel Spaß, wer auch immer das machen möchte.
Danke für die Einschränkung. Aus meiner bescheidenen Erfahrung dieser politischen Kommunikation weiß ich allerdings, das war aber noch lange vor der AfD, dass eben man schon versucht, auf diesem Lobbyistenparkett möglichst breit die politischen Parteien anzusprechen, mitzunehmen, zumindest deren Meinung einzuholen, um auch im Zweifel die Argumente der Gegner zu kennen. Das ist jetzt bei der AfD nicht schwer aufzudecken, aber haben Sie da nicht eine Türe zugemacht, die vielleicht an anderer Stelle doch manchmal aufgemacht werden muss?
Also, dass man sich die Programme anguckt, ist ja relativ klar. Ne? Also, aber ich brauche die Programme nicht vorher zu kennen, bevor sie beschlossen sind. Ne? Weil, wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass sie bei der Regierungsbildung 2025 keine Rolle spielen werden. Und aber aus Neugier kann man da entsprechend hingehen. Wobei, ich glaube, es ist sowieso müßig, so wie beim Wahl-O-Maten, sich anzuschauen, was die einzelnen Themen sind. Das ist im Prinzip müßig, denn es geht nicht um diese einzelnen Punkte, sondern um die Gesamtausrichtung der Partei.
Haben Sie eigentlich zu dieser Policy, kommen wir gleich noch drauf, sicherlich haben Sie ja schon angedeutet, viele positive Reaktionen gekriegt. Gab es denn da auch Reaktionen aus dem Kollegenkreis, also zum Beispiel innerhalb der GPA von Agenturkollegen, von anderen CEOs, haben Sie da auch Reaktionen bekommen?
Auf jeden Fall. So auch überraschend so auf LinkedIn so, hey, coole Sache und so, wo ich mich auch wahnsinnig gefreut habe von Leuten, die mit denen ich auch länger nicht in Kontakt gewesen bin. Insofern, denn ich muss auch sagen, ich habe jetzt das Jahr ist noch jung und so viele habe ich noch gar nicht gesehen, auf so vielen Events war ich noch gar nicht. Insofern ist das aber tatsächlich recht viel. Also das war schon überwältigendes Feedback. Also sowohl von bisher, wir haben es nicht dafür gemacht. Ne? Wir haben es jetzt dafür gemacht, weil es anstand. Ne? Damit das auch klar ist, das Thema war jetzt einfach wichtig.
Weil es anstand oder weil ihr Online-Talk anstand, den Sie dann am 22. Februar.
Weil unser Online-Talk anstand, genau, und weil wir gesagt haben, wir brauchen eine Haltung dazu. Und wenn man die Haltung macht.
Also das Thema des Online-Talks stand schon vorher fest für den 22. Februar?
Ja, das hatten wir schon im November letzten Jahres, genau. Das hatten wir schon im November letzten Jahres festgelegt und haben es angefangen zu diskutieren.
Und im Vorfeld haben Sie dann die AfD-Policy rausgegeben?
Genau, weil uns klar war, wir müssen das vorher klären. Also das ist ja immer so, man muss sich auf die Rückfragen rüsten und haben gesagt, okay, das geben wir auch wirklich dann nach außen. Wir haben auch gesagt, es muss halt auch, es ist ja immer so, wenn man beim Thema, wir sind ja PR-Fachleute, aber auch wenn es um die eigene PR geht, wir sind ja der Überzeugung und sagen es unseren Kunden auch immer, PR hat ja nicht nur mit Sprechen zu tun, sondern auch mit Handlungen, die dahinter stehen. Und diese Handlungen, also das Sprechen an sich, ist zwar gut und hilfreich und auch wichtig, aber es wird noch dadurch verstärkt, wenn man im Prinzip eine Handlung dahinter hat. Und dann haben wir gesagt, okay, unsere Handlung ist, dass wir es klingt jetzt ein bisschen bürokratisch, eine Dienstanweisung schreiben. Und damit das auch klar ist.
Naja, das ist ja an sich schon für eine Agentur eine sehr ungewöhnliche Maßnahme.
Wir haben uns für dieses, sagen wir mal, durchaus bürokratisch erscheinende Mittel entschieden. Denn Handlung zählt mehr als reine Haltung, beziehungsweise Haltung wird dann erst wirklich erlebbar, wenn man das auch sanktionierbar macht und auch damit auch anfassbar. Und damit gewinnt es auch an Klarheit.
Gehe ich dann recht in der Annahme, dass Ihre Online-Tagung, dieser Online-Talk dann am 22. Februar praktisch ein Selbstläufer war? Ich kann mir vorstellen, Sie haben eigentlich nur Zustimmung gehört und das auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man denn gemeinsam auch Strategien entwickelt, wozu die Wirtschaft bereit ist im Umgang mit der AfD, denn der Titel hieß ja AfD-Doppelpunkt, zu wie viel Haltung und Handeln ist die Wirtschaft bereit?
Ja, also erstmal, es war sensationell, wie viele Leute gekommen sind, das war toll. Und auch viele Leute, die gesagt haben, wir waren 120 Leute. Also das war schon ordentlich. Also normalerweise kommen so 70 Leute zu sowas, wenn es gut ist, vielleicht 40. Ne? Sagen, wenn man sich so, wir sind ja jetzt kein großes Medienhaus, sondern wir sind ein kleiner Dienstleister, der das macht. Insofern. Aber es war toll und ist ja immer schön, wenn dann Leute fragen, ja, habt ihr die Aufnahme? Da fiel mir ein. Ja, da haben wir gar nicht dran gedacht, ehrlich. Also, wir haben es nicht aufgenommen. War keine Absicht, aber das war wirklich toll. Grundsätzlich finde ich es ja nicht so gut, wenn alle immer einig sind, ne? Aber bei dem Thema kann man es auch mal annehmen. Aber was interessant ist, ist Bewegung reingekommen. Als das Handelsblatt im Ende letzten Jahres die DAX-CEOs gefragt haben, haben sich alle weggeduckt und gesagt, was machen wir? Und mittlerweile fangen alle an, da etwas zu entwickeln. Und da muss man natürlich insofern aufpassen, und deswegen, das haben wir nochmal auch darauf gedrängt, dass es halt auch nicht nur Talk ist, ne, dass man auch wirklich dann auch nachhält und vielleicht auch in Diskussionsrunden innerhalb des Unternehmens anbietet. Also dass es nicht nur eine Positionierung nach außen ist, die quasi für einen großen Konzern, 40.000 Mitarbeiter, dass ein Vorstand irgendwas dazu sagt, sondern dass das auch ins Unternehmen hineingewirkt wird. Denn es geht auch darum, zu definieren, warum. Man muss ja davon ausgehen, dass wenn 20% eine Bereitschaft zeigen, diese Partei zu wählen, wie viele in meinem Unternehmen sind da gewillt. Ich bin überzeugt, dass es ein paar davon, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt, der überzeugt ist, und einen gewissen Prozentsatz, der einfach unzufrieden ist und sagt, okay, was soll ich denn sonst wählen und so. Und mit denen kann auch ein Unternehmensgespräch kommen und auch drüber sprechen, und das machen ja Unternehmen jetzt sehr stark, die sagen, hey, das ist auch, sag mal, für eure Arbeitsplätze und für unseren Standort ein absolutes Risiko. Und oder die dann drüber sprechen, hier, wo ich wo wir gerade sind. Wir wollen hier irgendwelche Fachleute aus Indien haben und die haben jetzt irgendwas gelesen und haben so eine diffuse Sorge und jetzt wird es einfach viel, viel schwerer, die Fachkräfte zu bekommen. Also solche Themen auch mal einfach mal mit der eigenen Mannschaft zu verhandeln und zu besprechen, das ist dann schon ein Fortschritt.
Ja, ich finde aber auch, dass viele CEO-Statements, wir haben ja selber auch einen größeren Beitrag gemacht, wo wir mit Hilfe des Kollegen Daniel Silberhorn ja auch diverse Statements von CEOs zusammengetragen haben, dass das eben weit über eine Art Feigenblattäußerung hinausgeht, sondern ernst gemeint war, würde ich mal unterstellen, und auch in den Unternehmen einiges passiert, genau aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben. Also dieses politische Thema, was ich bewusst an den Anfang gesetzt habe, lässt sicher Raum noch für viele weitere Fragen. Ich will aber im Hinblick auf die Zeit aber auch nochmal tatsächlich auf Ihre Agentur zu sprechen kommen. Schließlich sind Sie im vergangenen Jahr Agentur des Jahres geworden. Und da möchte ich nochmal voranstellen, dass MSL als ja heute der Publicis Group angehörendes Unternehmen von Paris aus, also aus Europa aus gesteuert wird, aber eigentlich amerikanische Wurzeln hat. Also die wenigen erinnern sich, dass MSL, also Manning, Selvidge und Lee, 1938 in New York als Agentur für strategische Beratung gegründet wurde und über verschiedene Stationen dann letztendlich, wann war es genau, ich weiß gar nicht, muss ich nochmal nachgucken, dann letztendlich 2010, glaube ich, in die Publicis Group aufgenommen worden ist und heute in 229 Städten und 109 Ländern vertreten ist. 77.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für die Marke. Ist das für Sie von Bedeutung, dass Sie einem europäischen Netzwerk angehören?
Ja, es ist absolut wichtig für uns, die europäische Prägung und auch die französische Prägung. Das ist ein Traditionsunternehmen, die Publicis Group. In zwei Jahren, 2026, werden wir 100-jähriges Jubiläum haben. Und mit dem dritten CEO in diesen 100 Jahren. Also insofern so ein Unternehmen, drei CEOs in einem Unternehmen bei 100 Jahren, das auch wirklich auch gerade in den letzten Jahren eine tolle Geschichte erzählen konnte und auch ein sehr sehr erfolgreich expandiert hat. Insofern ich liebe ja Amerika und Großbritannien. Ich habe auch in Großbritannien studiert. Aber gleichzeitig ist es schon was Besonderes, als einzige quasi nicht diese rein angelsächsische Prägung zu haben, auch wenn Manning, Selvidge & Lee und viele andere Marken, die wir haben, Saatchi & Saatchi oder Leo Burnett, natürlich auch aus dem angelsächsischen stammen. Also sei es aus Chicago wie Leo Burnett oder aus London wie Saatchi & Saatchi, aber eine wirklich internationale Marke aus Paris herausgesteuert und mit einer europäischen Seele. Das ist schon etwas, was ich gerne betone, weil ich habe ja auch deutsch-französisches Abitur gemacht und spreche, glaube ich, auch zumindest so Französisch, dass ich in der Zentrale verstanden werde. Mich macht das stolz und nicht umsonst arbeite ich ja auch schon 23 Jahre in diesem Unternehmen. Also bald in 2026 hoffentlich werde ich ein Viertel dieser 100 dabei gewesen sein.
Können Sie denn nochmal vielleicht ein paar dieser europäischen Eigenschaften mal herausstellen, ganz kurz, die Sie dann doch unterscheiden von amerikanischen Netzwerken?
Ja, erstmal vorangestellt, ich glaube vieles ist könnte ähnlich sein. Ich meine, was ich sagen muss, ich bin jetzt 23 Jahre in der Agentur und das ist auch die einzige Agentur, die ich von innen kenne. Daher fällt es mir schwer, Vergleiche anzustellen, weil ich die anderen nicht kenne. Das ist alles immer nur so ein bisschen Erzählungen, die man mitbekommt. Ich meine, dass wir überall natürlich durchaus ein rigides Regime haben und da auch Zahlen eine Rolle spielen, ist natürlich auch klar, dass wenn man die Zahlen im Griff hat, in Ruhe gelassen wird, ist hoffentlich auch klar, das ist zumindest bei uns der Fall. Aber ich glaube, was immer eine Rolle spielt, ist, dass es nicht immer linear nur gedacht wird, sondern es wird sehr stark vernetzt gedacht und sehr stark in Netzwerken. Es wird jetzt nicht so nach einer reinen so kann man ruhig amerikanisch nennen, amerikanischen
straight gedacht,
sondern da wird schon, da spielt schon auch eine Rolle, ein bisschen Konsens herzustellen und auch ein bisschen aber das ist natürlich alles in dem Rahmen, weil, Finanzmärkte oder die man braucht, um so eine Gruppe mit fast 100.000 Menschen zu führen, natürlich gewisse Steuerungsinstrumente braucht, die sich global schon noch angleichen. Also ich glaube, da muss man schon noch sagen, dass auch die, wenn man sich deutsche DAX-Unternehmen angucken und Fortune 500 und große amerikanische Unternehmen, das ist natürlich, also die moderne Managementkultur hat sich ja global schon relativ angeglichen. Aber das sind dann eher so Sachen, die einen gewissen Flair angehen und die gewisse der französische Akzent, der immer noch in den jährlichen Weihnachtsvideos unserer Führung auch zelebriert werden, also wo man auch den nicht unterdrückt, sondern auch sagt, okay, das ist Teil der Marke und auch wirklich auch aufzuzeigen, dass man wirklich eine europäische Perle ist, sagen wir, unter den Unternehmen. Aber vom Managementstil her würde ich sagen, ja, spielt natürlich die USA immer noch eine wahnsinnige Rolle, weil ich weiß nicht, wie viel Prozent von unserem Markt das sind, aber in der Kommunikationsbranche ist das so, USA setzt immer noch den Ton. Also
jetzt sind Sie von den Kollegen des BR-Reports im vergangenen Jahr zur Agentur des Jahres geworden. Was unterscheidet Sie von den Wettbewerbern am Markt?
Das ist natürlich schwer zu sagen, weil das haben die Juroren zu sagen und nicht wir. Erstmal sind wir extrem stolz und extrem froh, dass wir bekommen haben. Tatsächlich 10 Jahre, nachdem wir es zum ersten Mal gewonnen hatten. Also ganz tolles Gefühl. Wir hatten irgendwie, das war wirklich so ein emotionaler Ausbruch, den wir hatten. Ich würde gerne mal einmal voranschicken, weil wir so viel über die Politik gesprochen haben, würde ich voranschicken. Wir haben drei Säulen bei uns, nämlich erstens ein hervorragendes Brand Communications Team. Das wird immer so ein bisschen unterrepräsentiert, wenn man über uns spricht, weil dieses Politikthema natürlich immer spannend ist und so. Und dann haben wir ein Corporate Communications Team und dann Public Affairs Team. Das heißt, es ist ungefähr gleichrangig, diese drei. Was macht uns anders? Ich glaube, dass wir tatsächlich als eine der wenigen diese drei Kompetenzen gut kombinieren können. Also wir haben tatsächlich Kunden, bei denen wir alle drei Sachen machen. Brand Communications, Corporate Communications und Public Affairs. Oftmals wird ja gesagt, man kann entweder nur Brand oder nur Corporate und Public Affairs, und das lässt sich beides nicht so gut mischen. Ich glaube, das geht im Gegenteil sogar ganz gut, dass sich das auch sogar kreativ befruchten lässt. Ich glaube, dass auch eine Rolle spielt, dass wir ein gut eingespieltes Team haben, was auch gerne und auch lange miteinander arbeitet. Also meine beiden wichtigsten Co-Geschäftsführerinnen, Kirsten Leinert und Birgit Söllner, aber auch unsere Finanzchefin Beatrice Seibel, sind alle mehr als 10 Jahre dabei. Ich glaube, Kirsten wird dieses Jahr 20 Jahre dabei sein im Unternehmen. Also wir haben eine sehr gute Kontinuität, die natürlich auch auf Führungsebene, klar, die Junioren können oder keine 10 Jahre dabei sein. Wir hoffen aber immer, dass sie entsprechend die 10 Jahre dabei sein können und die Entwicklung haben. Das heißt, es hat ich glaube, das ist schon in der Branche recht ungewöhnlich, diese Kontinuität. Und die aber auch mit einem, sag mal, wie das Klima und die Kultur ist, das ist immer für sich schwer zu beschreiben. Aber wir haben das jetzt nochmal im letzten Jahr tatsächlich für uns nochmal neu in einem Leitbild nochmal neu beschrieben, indem wir sagen, dass wir sagen, bei MSL bewegen Menschen mit Überzeugung. Das ist das Leitbild. Und sagen, okay, wir sozusagen, was wir machen wollen, das im Grunde beschreibt das auch unser Job PR. Ne? Wenn egal, ob es eine Ministerin ist oder ein Influencer oder vielleicht eine Redakteurin, wenn diese Person, also wenn, sagen wir, eine Redakteurin sich morgens aufs Fahrrad schwingt, zur Arbeit geht, wissen die noch nicht, dass wir ein spannendes Thema für sie haben. Und wir müssen natürlich mit der gewissen Überzeugung und auch wirklich die dazu bewegen, auch etwas daraus zu machen. Gut, ist ihre Wahl, ob sie es nicht macht, aber am Ende des Tages, ne, bei aller Digitalisierung, unser Job hat jetzt so hat sehr stark mit Überzeugungskraft zu tun, hat sehr viel damit zu tun, dass man da auch argumentativ tief in den Clinch geht, und das haben wir für uns nochmal versucht zu definieren und nochmal, das rollen wir gerade nochmal aus intern, dieses Leitbild. Ne?
Mit dieser Strategie haben Sie es jetzt zweimal hintereinander in unserem Ranking des PR-Journals von Gerhard Pfeffer auf Platz 11 geschafft. Im Jahr 22, das sind die letzten Zahlen, die wir kennen, waren das knapp 20 Millionen und wie gesagt auf Platz 11. Wie sah es denn für 23 aus? Können Sie schon ganz grob das mal einordnen?
Ja, es ist kein Geheimnis, dass das letzte Jahr auch für die gesamte Branche kein einfaches war. Das heißt, wir haben, nachdem wir uns in 3 Jahren verdoppelt hatten, von 2022, haben wir letztes Jahr, ich glaube, das könnten 5% oder 6% gewesen sein, wir hatten einen leichten Dip. Also das war tatsächlich auch letztes Jahr ein guter Kampf, den wir eingehen mussten, um da auch entsprechend das Niveau zu halten. Und die Zahlen sind, wir sind gerade noch dabei, weil es die, wir haben natürlich unsere Zahlen nach unserer Rechnung, aber die Zahlen, die wir für Ihr Ranking brauchen, sind nach einer wiederum
das reine PR-Honorar, der reine PR-Honorar.
Genau. Da ist meine Finanzabteilung dabei, das gerade für das Testat auszurechnen. Aber es ist tatsächlich, wir hatten letztes Jahr war wirtschaftlich nicht so einfach. Ne? Also ich meine, minus 6% war am Ende okay. Ich hatte zwischenzeitlich andere Befürchtungen. Insofern, das musste gut gesteuert werden, weil natürlich, wenn man so erfolgsverwöhnt ist über die Jahre, denkt man, das läuft alles von alleine. Aber man hat schon gemerkt, wir hatten irgendwie komischerweise die Corona-Jahre, da hatten wir so 20-25% Wachstum in den beiden Jahren. 2021, aber jetzt mit dem, was mit Energiekrise, Inflation und Rezession kommt, da das spüren unsere Kunden natürlich. Ich habe den Eindruck, dass die PR-Branche so relativ schnell, da kann, die Etats sind jetzt nicht so groß wie bei einer großen Mediakampagne. Also wenn man eine große Mediakampagne macht, braucht man 20-30 Millionen Euro. Und das wird erstmal nicht angefasst. Das wird vielleicht später angefasst, aber die Kosten für eine PR-Agentur sind welche, die, sagen wir, schneller aufzulösen sind oder schneller zu reduzieren sind. Dafür, wenn es wieder aufwärts geht oder wenn dringender Fall kommt, sind die auch schneller wieder zu erhalten. Das heißt, wir sind irgendwie ein Konjunkturfrühindikator, aber wenn es wieder aufwärts geht, wird es auch wieder schneller aufwärts gehen.
Wir sind gespannt. Der GWR hat jetzt seine Zahlen vorgelegt. Da hat man im Durchschnitt für 2023 ein Plus von 3,3% errechnet. Und wir sind gespannt, wie es dann in unserem Ranking aussieht. Von den drei Bereichen, die Sie vorhin genannt haben, Brand Communications, Corporate Communications und der Public Affairs Bereich, was ist der klare Schwerpunkt? Kann man sagen, was da überwiegt?
Also das größte ist Corporate, danach kommt Brand und danach kommt Public Affairs. Und das ist dann, das schwankt von Jahr zu Jahr. Ne? Das ist das Gute, weil das gibt auch eine gewisse Stabilität fürs Geschäfts, für das Businessmodell. Weil wenn ein sehr gutes Public Affairs Jahr ist, kann es sein, dass Brand ein bisschen nicht stärker ist. Ein gutes Brand Jahr kann auch sein, dass Corporate. Aber tatsächlich Corporate würde ich sagen 40% und dann vielleicht 35% Brand Communications und 25% Public Affairs. So ungefähr würde ich Pi mal Daumen rechnen. Wie das dieses Jahr wird, weiß ich nicht. Das ist jedes Jahr anders und es ist jedes Jahr immer wieder spannend, weil da gibt's halt Konjunkturen, die man, sag mal, im Januar noch gar nicht kennt und im Dezember dann konstatieren kann, okay, interessant, was da an kumulativen Effekten auch passiert ist.
Die GWA-Agenturen haben einen deutlichen Optimismus für das laufende Jahr 2024 gezeigt. Wie schätzen Sie das ein für Ihre Agentur?
Das Jahr wird, glaube ich, besser als letztes Jahr. Deutlich Optimismus. Gut, wenn 3% als Optimismus gilt, dann bin ich auch optimistisch. Aber es ist, man muss über jeden Etat kämpfen, man muss über jeden Etat sich hineinarbeiten. Das ist jetzt es ist kein Selbstläuferjahr. Es gibt so Jahre, wo man merkt, okay, da muss man eigentlich nicht viel machen. Da kommen die Sachen von alleine. Das ist ja weiter ein Jahr, wo man da muss man auch drüber nachdenken, wie man auch formuliert, was man hat. Aber das ist jetzt in diesem Jahr kein. Es gibt viele Anfragen und viele Gelegenheiten und so fühlt es sich im Frühjahr letzten Jahres nicht an. Also ein Kollege aus einer anderen Agentur meinte zu mir über das erste Quartal im letzten Jahr, der meinte, das ganze Jahr fühlt sich bislang an wie August. August ist ja klassischer Urlaubsmonat, da fragt kaum jemand an. Und das hat es sehr gut zusammengefasst. Und das Gefühl ist dieses Jahr ganz anders. Also da klingelt das Telefon schon häufiger.
Dann lassen wir das als Schlusswort mal stehen. lieber Herr Salazar, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit. Wir haben jetzt an den Anfang die politischen Themen, die Sie betreffen, die wir vielleicht auch mit Sorge betrachten. Denen haben wir heute viel Zeit eingeräumt. Das Gespräch über Ihre Agentur ist vielleicht hinten raus ein bisschen zu kurz gekommen. Ich denke aber dennoch, dass wir auch die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bei MSL Germany herausgearbeitet haben. Ich danke Ihnen sehr für dieses Interview.
Ja, vielen Dank, Herr Dillmann. Hat mir Spaß gemacht.
Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de